Deutschlandfunk Kultur. Zeitfragen. Das Feature.
Kurz vor Silvester ist eine Lawine in Südtirol auf eine gesicherte Skipiste gekracht. Eine Frau und zwei Mädchen werden unter den Schneemassen begraben und kommen dabei ums Leben. Dieses Unglück ist das letzte, das bei uns in Deutschland Schlagzeilen gemacht hat. Es wird aber sicher nicht das letzte bleiben, denn die Natur lässt sich nicht so einfach bändigen. Wissenschaftler können nur versuchen herauszufinden, wann Lawinen abgehen und was genau die Auslöser sind. Georg Gruber macht sich in der kommenden halben Stunde auf die Spuren der weißen Macht.
Dann habe ich halt irgendwie versucht, Schnee wegzuschaufeln. Das hat aber nicht geklappt. Das war halt einfach so verrückt, weil ich mir gedacht habe, ich bin so nah an der Oberfläche. Ich kann meine Hand bewegen und ich bin einfach zu schwach, mich aus dieser Situation zu befreien. Und ich sterbe jetzt hier.
Also da ist eine Panzertüre. Die ist doppelt verriegelt. Also es braucht einen Schlüssel und braucht einen zweiten Schlüssel oder einen dritten dazu.
Hinter der Eisentür ist eine kleine Kammer.
Das ist so ein kleines Sprengstoffmagazin, eben mit 100 Kilo gelagert. Und wir haben auch das Raketenrohr haben wir auch hier gelagert.
Wally Meyer ist Chef der Bergwacht SOS Jakobshorn im Schweizer Kanton Graubünden.
Das ist eine ausgemusterte Armeewaffe. Die war früher für die Panzerabwehr gedacht. Und heute ist sie nur noch für den zivilen Lawinenabschuss im Einsatz.
Die Bergstation der Gondel, wo sich auch das Sprengstoffmagazin befindet, liegt auf 2600 Metern. Wally Meyer ist schon um 5 Uhr morgens oben auf dem Berg. Er achtet darauf, dass die Skifahrer und der Ort im Tal Davos sicher vor Lawinen sind. Wenn es viel geschneit hat, wird gesprengt. Dann kommt die Panzerabwehr zum Einsatz oder sie fliegen mit dem Helikopter zu kritischen Hängen und lösen dort mit Sprengstoff Lawinen aus.
Das sind jetzt vorfabrizierte Sicherheitsanzündschnüre und vorne ist die Sprengkapsel dran. Die Sicherheitsanzündschnur, die verzögert die Zeit, die man will, bis man die Sprengung ausführen kann.
An diesem Morgen ist es klar. Wally Meyer bereitet nur eine kleinere Sprengung vor.
Sicherheitsanzündschnüre müssen befestigt werden mit Isolierband, damit sie beim Werfen nicht aus der Ladung herausfallen können.
Von der Bergstation aus ist es nicht weit bis zum Gipfel.
Geht es?
Jo.
Weiter hoch geht's nicht mehr.
Wahnsinnspanorama.
Ja, ist wunderbar.
Was sieht man alles? Kennen Sie alle Berge?
Ja, ja. Ja, ja, schon.
Wie heißt der Hund?
Sie heißt Wuppi, ist ein belgischer Schäfer. Ja. Ja, ist sehr gut geeignet für den Lawineneinsatz.
Der findet die Leute dann?
Ja, ja. Der ist immer dabei. Jawohl. Gut, jetzt gehen wir noch ein Stück weiter nach unten.
Ja.
An einem Hang mit Blick ins Tal bleiben wir stehen. In den vergangenen Tagen war Föhn.
Das heißt Südwind. Und Südwind bedeutet, dass es den Schnee verfrachtet in die Nordhänge. Und wenn wir da schauen, da sehen wir Abgänge. Eingeschneite Abgänge, wo es spontan Schneebrettauslösungen gegeben hat. Und das Ziel ist jetzt, eine Testsprengung auszuführen, eine Probesprengung in einem Nordhang, wo der Auslaufbereich ist in Pisten und Anlagen.
Er nimmt den Sprengstoff aus dem Rucksack. Die Zündschnur ist 60 cm lang. Das bedeutet 90 Sekunden bis zur Detonation.
So, jetzt brennen sie.
Wally Meyer geht ein paar Schritte durch den tiefen Schnee in Richtung Hangkante.
Jetzt sehen Sie da, das Ziel war eigentlich zu prüfen, wie viel eingewindeter Schnee es hat in diesem Nordhang. Und man sieht jetzt, oberflächlich ist es ganz leicht abgegangen. Also das heißt, die Schneedecke ist stabil. Einzig oben ganz wenig der eingewindete Schnee, der ist ein bisschen labil, aber es führt zu keinen größeren Abgängen. Also kann man für heute ein gutes Gewissen haben, um das Schneesportgebiet zu öffnen, bis dann die Erwärmung einsetzt, wo dann wieder eine andere Beurteilung und eine andere Lawinensituation darstellt, können wir das Gebiet freigeben.
Der Wind ist ein Baumeister von Lawinen, von Schneebrettlawinen. Sie sind für Wintersportler am gefährlichsten. Daneben gibt es Lockerschneelawinen und Gleitschneelawinen, wenn der Schnee die Haftung zum Untergrund verliert. Als besonders unfallträchtig gilt der erste Tag nach einem ausgiebigen Schneefall.
Das war letztes Jahr mein erster Skitag am Tegernsee am 9. Dezember. Ich bin mit zwei Freunden dahin gefahren. Das ist ein Rodelberg, wo eine alte Gondel hochfährt, der Wallberg. Und es hatte hier im Voralpenland sehr, sehr viel geschneit und wir waren rechtzeitig da, sind hochgefahren, eine halbe Stunde zum Gipfelkreuz gelaufen. Und dann ist das Schneebrett nach meinen ersten 10 Schwüngen schon abgegangen. Ich war sehr gierig, es war sehr, sehr viel Neuschnee. Es hatte auch, glaube ich, den Tag davor sehr stark geblasen. Ich habe die großen Hang vor mir gesehen und bin ein bisschen unüberlegt da reingefahren und dann ging es ab.
In der Regel gerät kein Ski- oder Snowboardfahrer zufällig in eine Lawine.
Der allermeiste Fall ist, dass der Verschüttete die Lawine selber ausgelöst hat oder zumindest die Gruppe, in der er war. Dass es eine andere Gruppe war und es kommt noch eine weitere Gruppe in Gefahr, das gibt's auch, aber eher selten.
Es gibt viele Faktoren, die Hänge gefährlicher machen können. Neuschnee, Neigung, je steiler, desto riskanter, Ausrichtung. Nordhänge sind oft gefährlicher. Temperaturveränderungen und die Zusammensetzung der Schneedecke, die in der Regel aus verschiedenen Schneeschichten besteht.
Die wichtigen lawinenbildenden Faktoren, die sind einerseits vom Wetter. Da geht es um Niederschlag, Temperatur, Strahlung im Wesentlichen. Dann die Schneedecke selbst. Gibt es irgendwelche schwache Schichten, die sich innerhalb von der Schneedecke gebildet haben? Und eben das Gelände, welches sehr matschentscheidend ist für die Bildung von Lawinen. Unterhalb von 30 Grad gibt es eben keine Schneebrettlawinen zum Beispiel. Und die Wahrscheinlichkeit für Schneebrettlawinen nimmt dann auch mit der Steilheit zu.
Lukas Dürr, er arbeitet unten im Tal in Davos für das Institut für Schnee- und Lawinenforschung SLF, das älteste und weltweit immer noch führende Forschungsinstitut seiner Art. Hier wird auch das Lawinenbulletin erstellt mit Einschätzungen der Gefahrenlage für die gesamten Schweizer Alpen. Ein Muss für jeden Tourengeher und Freerider. In einem Warnraum werden Daten aus der gesamten Schweiz gesammelt und aufbereitet. Daten von Messstationen im Gebirge und Informationen von Bergbauern, Hüttenwirten und Bergführern, die regelmäßig Beobachtungen an das SLF weiterleiten.
Aus all diesen Datengrundlagen wird eben hier in diesem Warnraum ein Lawinenbulletin erstellt. Dieses besteht aus Gefahrenstufen, besonders gefährlichem oder gefährdetem Gelände und einer Beschreibung zu jeder Gefahrenstufe mit der Gefahr und einer Empfehlung für weniger fahrende Tourengeher.
Von entscheidender Bedeutung ist die Stabilität des Schneedeckenaufbaus. Schnee ist nicht gleich Schnee. Temperaturunterschiede führen zu Umwandlungsprozessen innerhalb der Schneedecke. Die Kristalle verändern sich. Neuschnee ist weniger dicht als Altschnee. Über den Winter legt sich Schneeschicht auf Schneeschicht, jede mit unterschiedlichen Eigenschaften. Ursache für Schneebrettlawinen sind letztlich Schwachschichten im Schnee.
Wenn die Temperaturgradienten groß sind, also sehr große Temperaturdifferenzen auf kurze Distanzen, dann wird die Schneedecke sehr stark aufbauend umgewandelt. Das heißt, es entstehen große, kantige Körner, die relativ wenig Berührungspunkte haben untereinander und die eben wie eine Art Kartenhaus funktionieren. Also da ist sehr viel Luft drin, da sind wenig Berührungspunkte und das kann man sich vorstellen, wenn da eine Schicht obendrauf zum Liegen kommt, dass da sich sehr leicht ein Bruch in diesem Kartenhaus, in dieser schwachen Schicht bilden kann und sich die Schneetafel darauf eben großflächig vom Untergrund lösen kann durch diesen Kollaps oder diesen Strukturbruch in dieser schwachen Schicht.
Ein solcher Strukturbruch läuft so ähnlich ab wie das Anstoßen einer Reihe von Dominosteinen.
Man beginnt irgendwo und dieser Bruch breitet sich dann kreisförmig in alle Richtungen, ähnlich wie ein Dominoeffekt aus. Und so ist es eben möglich, dass wir mit unserem bescheidenen Gewicht von 80 Kilo mehrere hundert Tonnen Schnee in Bewegung versetzen können. Bekämen wir die ganze Ladung Schnee am 23. Dezember sozusagen als Weihnachtsgeschenk, dann hätten wir keine Schneebrettlawinen, weil dann gäbe es keine Schichtung. Also es braucht verschiedene Schneefallphasen, Wettereinflüsse, die diese Schneedecke, Schneeoberflächen umwandeln und dann eine neue Schicht drauf, die eben dazu führen, dass wir am Schluss Schneebrettlawinen auslösen können.
Ich habe schon öfters Schneebretter ausgelöst, aber war dann meistens irgendwie schnell genug, um dann noch wegzufahren, seitlich rauszufahren. Das hat in dem Fall dann gar nicht geklappt, weil das dann eben auch wahrscheinlich so auf 20 Meter Breite gerissen ist. Und es war schon erschreckend, dass man das dann so wenig irgendwie noch unter Kontrolle hat. Also man ist der wirklich voll und ganz ausgeliefert. Und ich habe das schon gemerkt, dass das blöd wird und habe auch gewusst, dass da unterhalb von mir doch viele große Bäume auf mich warten. Und dann ist es dunkel geworden und ich bin erst unterhalb von diesem Wald stehen geblieben und dann hat mich die Lawine wieder ausgespuckt und liegen gelassen. Ich habe dann irgendwann gemerkt, dass ich halt am Kopf verletzt bin und dann kamen schon die beiden Freunde von mir. Der eine wollte neben mir anhalten und dann ist dann nochmal ein kleines Schneebrett mit ihm abgegangen. Das hat ihn aber nicht so lange mitgenommen und dann haben wir uns da getroffen und besprochen und sind dann vorsichtig noch den Rest des Berges runtergefahren und dann ab ins Krankenhaus.
Die Mitarbeiter des Forschungsinstituts gehen auch selbst raus in die Berge. Oben auf dem Weißflurjoch auf rund 2700 Metern werden von Hand Messungen gemacht, seit 1936, an jedem Tag, an dem Schnee liegt. Neuschnee, Schneehöhe, Einsinktiefe, Triebschnee, Krustendicke, Alarmzeichen im Gelände, frische Lawinenabgänge.
Wir machen jetzt eine LVS-Sendekontrolle. Dafür bitte ich euch alle, euer LVS auf Senden einzustellen. Prüft bei dieser Gelegenheit auch gerade den Batterieladestand. Der sollte 50% oder mehr sein. Danach stellt ihr euch im Abstand von 3 Metern zueinander auf und ich werde eure LVS einzeln testen, ob sie auf Senden eingestellt sind.
Jeder, der sich außerhalb der Pisten bewegt, sollte so ausgerüstet sein. Mit Schaufel, Sonde und einem lawinenverschütteten Suchgerät, kurz LVS. Inzwischen gibt es auch Rucksäcke mit Lawinen-Airbags. Lukas Dürr und sein Kollege Martin Heckli wollen an diesem Vormittag abseits der Piste ein Schneeprofil graben, um die Schneeschichten analysieren zu können.
Ich habe 85%.
Gut, das passt. Du hast auch genügend Batterieladestand noch.
Wo checke ich den?
Beim Einschalten. 79%.
79,
okay. Passt. Gerät sendet, ist okay. Okay, dann bitte ich euch, das Gerät in den Tragkorb zu stecken und unter einem Kleidungsstück zu versorgen. Das Gerät darf nicht an oberster Stelle liegen, weil es sonst im Falle eines Lawinenabgangs abgerissen werden könnte.
Der Himmel über dem Weißflurjoch ist bedeckt. Wir gehen mit Tourenski und Fellen durch den Tiefschnee ein Stück Richtung Schwarzhorn hinauf. Martin Heckli nimmt erste Daten in einem Protokoll auf, angefangen bei Wetter- und Lufttemperatur. Auch die Temperatur der Schneeoberfläche wird gemessen. Dann graben die beiden gerade nach unten, bis man alle Schneeschichten gut erkennen kann.
Oder da sieht man schon von Auge sehr große Unterschiede zwischen den Schichten. Und du siehst, hier unten gibt es Schichten, die einen extrem stark an Zucker erinnern. Einfach sehr grobkörnigen Zucker. Das heißt, diese Schneekörner, die haben sich eben sehr stark umgewandelt unter den Temperaturgradienten und stark aufbauend umgewandelt. Und diese Schneekörner, die sind wie große Eiswürfel, kantige Eiswürfel. Die haben wenig Bindungen zueinander und große Hohlräume. Darum rieseln sie beinahe raus, wenn ich da mit der Hand reinfahre. Das hört man auch gut. Also das ist jetzt von dem her eine sehr schöne Stelle. Oder man sieht hier den neueren Schnee, dann diesen groben alten Schnee und unten ein paar dünne Krusten und weitere grobkörnige Schneeschichten bis an den Boden. Gut.
Getestet wird auch, wie stabil die Schneeschichten sind, wann sie ins Rutschen kommen und wie sich der Bruch über die Fläche ausbreitet. Durch Druck von oben, zuerst mit unterschiedlich intensiven Schlägen auf die Schneedecke.
Gut, dann ich mache noch weiter.
Genau.
Jetzt springe ich von oben auf den Block.
Zum Schluss springt Lukas Dürr mit seinen Skiern auf einen freigestellten Schneeblock von 2 x 1,5 Metern, bis der Schnee nachgibt und bricht. Die so gesammelten Daten fließen in das Lawinenbulletin ein, auch wenn Beobachtungen aus Schneeprofilen nicht so leicht verallgemeinert werden können. Zu speziell sind meist die Begebenheiten vor Ort.
Aber was man sagen kann, wenn wir eine solche Stelle in einem sehr steilen Hang treffen als Skifahrer, dann wäre es durchaus denkbar, hier eine Lawine auszulösen.
Immer mehr Sportler verlassen die gesicherte Piste. Tourengehen und Tiefschneefahren liegt im Trend. Trotzdem ist die Zahl der Lawinentoten im Alpenraum in den vergangenen Jahrzehnten eher rückläufig. In Österreich starben in den 50er Jahren noch jedes Jahr fast 50 Menschen durch Lawinen, heute etwa 20. Ähnlich verhält es sich in der Schweiz.
Also ich stelle fest, dass die Leute einfach sich sehr gut informieren und sehr gut ausgerüstet sind. Und wenn man bedenkt, Davos, das ist ja eines der größten Freeride-Gebiete der Schweiz, wenn nicht das größte. Und wenn wir in einem Winter, wo so viele Bewegungen draußen sind, dieses Jahr noch keinen Lawinentoten hatten oder im Schnitt 1 bis 2, so muss ich sagen, ist es gefährlicher, wenn ich nach Zürich mit dem Auto fahre.
Das war eben am 16. März jetzt dieses Jahr. Es war ein super sonniger Tag und der Schnee war schön. Und ich meine, wir waren ausgerüstet und ich habe auch einen Helm an. Halt mit Pieps, Sonde, Schaufel und ABS-Rucksack. Und dann sind wir halt auf den Grat hochgestapft. Und dann sind wir da hinten rein. Und die Rinne, die sind wir dann runtergefahren und es war total super. Und der Andi hat gemeint, ich soll einfach in seiner Spur bleiben und hinter ihm rausfahren. Und das habe ich dann auch gemacht. Und ich bin dann unter diesem Felsband, wollte ich einfach dem Andi hinterherfahren und habe dann links hochgeschaut und einfach gesehen, dass da von oben ein riesen Schwall Schnee kommt. Und dann, das ging halt alles total schnell. Das ging alles total schnell. Und dann kam dieser ganze Schnee und es ist so ein bisschen wie beim Surfen. Wenn du bei einer größeren Welle in die Waschmaschine kommst, also in die Gischt, nur dass du weißt, du kommst dann halt wieder hoch nach ein paar Sekunden. Du musst nur ein paar Sekunden aushalten und dann kommst du wieder hoch. Und in der Lawine ist das halt so, du wirst da rumgeschmissen und rumgewirbelt, aber du kommst nicht mehr hoch. Mein erster Gedanke war so, fuck, das kann jetzt nicht wahr sein.
Die ersten 15 Minuten sind entscheidend. Wer dann gefunden wird, hat große Chancen zu überleben, erklärt Wali Meyer vom SOS Jakobshorn. Lawinenopfer bergen gehört zu seinem Job.
Ja, man sollte ja nie alleine unterwegs sein, also mindestens zu zweit oder in einer Gruppe. Und nach dem Abgang ist natürlich sehr wichtig, dass man sofort die Mittel, die man hat, das Lawinenverschüttungssuchgerät, die Sonde, die Schaufel einsetzt, damit man eben in dieser Filterstunde imstande ist, einen Kameraden zu retten.
Wer in eine Lawine gerät, sollte vor allem versuchen, seine Atemwege zu schützen.
In der Lawine oder unter dem Schnee hat es genügend Sauerstoff, da kann man längere Zeit überleben. Aber die Problematik ist, wenn die Atemwege verlegt sind, das heißt, Mund und Nase gefüllt sind mit Schnee, dann hat man keine große Überlebensmöglichkeit. Und so ist es wichtig, man mit den Handschuhen, ist es eine gute Möglichkeit, versuchen, die Atemwege zu schützen oder dir mindestens den Mund beim Abgang zu schließen.
Und dann habe ich halt gemerkt, dass es einfach viel zu viel Schnee ist. Ich konnte gar nichts machen. Ich habe versucht, irgendwie zu rudern oder sonst irgendwas. Und man weiß ja, dass man sozusagen auch so mit seinen Händen eine Höhle vorm Gesicht bilden soll. Das kann man alles eigentlich total vergessen. Das ist so gewaltig, diese Massen von Schnee. Und dann war ich halt unten drunter und ich habe halt gemerkt, dass meine Hand rausschaut. Und das war das Einzige, dass ich nicht, glaube ich, sofort total den Verstand verloren habe. Ich wusste, ich kann nicht viel unterm Schnee sein, aber ich konnte nicht den Schnee vor meinem Gesicht wegschaufeln. Und dann hatte ich meine Jacke, die ich hatte so eine Hartschelljacke an und die ging mir über den Mund bis zur Nasenspitze und ich habe so das Gefühl gehabt, ich ersticke irgendwie an meiner Jacke und es war überall Schnee, also in meiner Brille war Schnee, aber es war jetzt irgendwie, glaube ich, nicht komplett schwarz, sondern man konnte so erahnen, dass irgendwie da noch Licht durchkommt und dann habe ich halt irgendwie versucht, Schnee wegzuschaufeln. Das hat aber nicht geklappt. Das war halt einfach so verrückt, weil ich mir gedacht habe, ich bin so nah an der Oberfläche, ich kann meine Hand bewegen und ich bin einfach zu schwach, mich aus dieser Situation zu befreien und ich sterbe jetzt hier.
Ein Seitental nicht weit von Davos. Nach dem letzten Dorf, ganz hinten, gut 10 Minuten mit dem Auto, kommt eine Wirtschaft, ein beliebtes Ausflugsziel. Neben der Wirtschaft, keine 100 Meter entfernt, ist eine Lawine abgegangen.
Es hätte noch in diese Richtung vielleicht noch 50 Meter mehr. Und dann hätten wir hier die Ablagerungen direkt vor dem Tür von den Restaurant gehabt.
Perry Bartelt ist Forscher am SLF. Zusammen mit seinem Kollegen Yves Bühler ist er hierher gekommen, um die Lawine zu vermessen. Mit einer Drohne, die den Hang abfliegt.
Ja, man kann die Lawine so sehr genau dokumentieren. Das hat man vorher nicht gekonnt. Man konnte vielleicht mit dem GPS rumlaufen und den Auslauf vermessen. Aber so hat man auch die Massenverteilung, also die Schneehöhen, die abgelagerten und auch die Anrissgebiete zum Teil. Wo ist genau wie viel Schnee angerissen, mit welcher Höhe? Das hat man vorher nicht erheben können.
Jetzt können wir mal runterschauen.
Super.
Sehen wir uns. Da ist das Haus mit den zwei Autos. Da haben wir dort die Lawine in deren Aufnahme.
Erkennst du mit dem Haus, sodass wir die Distanz. Ja. Denn ich würde gerne die Entrainment-Spuren sehen, wie viel Schnee es dort in diesem flachen Gebiet aufgenommen hat. Ja. Hier oben.
Das Ausflugslokal wurde 1999 von einer Lawine teilweise verschüttet, erzählt der Wirt.
Ja, das halbe Haus war weg. Ja. Und dort durfte man es wieder aufbauen und dann wurde die ganze Zone umgezont in die rote Zone. Also Schutzzone 1, oder? Ist das?
Ja.
Gefahrenzone 1, ja. Und wenn jetzt nochmals was passiert, darf es nicht wieder aufgebaut werden.
Aber sind Sie da auch nachts oder nur tagsüber?
Zum Teil auch nachts. Ja.
Aber wenn das jetzt hier rot ist, dann heißt das, könnte theoretisch passieren, oder?
Ja, das ist die Natur. Es wird ja schon überwacht, oder? Vom Lawinendienst vom Bert-Michen-Klosters. Natur ist Natur. Mit dem sind wir aufgewachsen. Es ist wie bei euch das Wasser. Oder?
Mit den Aufnahmen der Drohne kann Perry Bartelt im Institut die Lawine am Computer nachmodellieren, mit Hilfe einer speziellen Software. Um zu lernen, unter welchen Bedingungen sich so ein Vorfall wiederholen könnte.
Das ist für uns sehr interessant zu wissen, was die Reichweite einer Lawine ist. Dieses Jahr haben wir auch hier eine Nachschneelawine, die sehr weit gegangen ist. Hier hat man auch das Problem, dass das Restaurant eigentlich ist sehr gut positioniert, aber es ist seitlich von der Lawinenzug. Die Frage ist, es könnte diesen Lawinenarm dieses Restaurant erreichen.
Kritisch seien hier besonders Nassschneelawinen, erklärt Perry Bartelt.
Sie haben eine Tendenz, sie könnten plötzlich eine Kurve machen und sie könnten einen Gegen bedrohen, anders als einen trockenen, kalten Staublawinen. Und darum sind wir da. Wir erwarten in Zukunft mit der Klimaveränderung, mit wärmeren Temperaturen, mehr von diesem Typ von Lawinen. Und darum nehmen wir das jetzt auf. Was wir auch erwarten ist, es gibt Mischformen. Das heißt, wir könnten Schnee oben haben. Dieser Schnee wird durch Regen oder eine erhöhte Temperatur unstabil. Es fängt an zu fließen und dann nimmt es nicht mehr Schnee auf, sondern Groll auf. Diesen Schneelawinen startet als Schneelawinen, aber endet als ein Moorgang oder ein Steinlawinen. Und diesen Mischformen von Lawinen haben wir besonders viel Angst, dass mehr von diesen Art von Lawinen, nicht eine pure, reine Schneelawine in Zukunft, sondern einen gemischten Stein-, Schnee-, Wasser-Lawine.
Dann bin ich irgendwie weggetreten. Also ich habe mich halt schon so damit abgefunden, dass ich jetzt sterbe. So. Also ich fand das irgendwie schade, dass ich jetzt schon irgendwie sterben muss. Aber das Schlimme war halt, dass ich mir dann gedacht habe, ich lasse jetzt wegen so einem Scheiß mein Kind einfach zurück, die auch gerade ihre Oma verloren hat. Und der Gedanke hat mich total fertig gemacht. Genau. Und dann kam der Andi. Jetzt könntest du weiter erzählen.
Ich habe das Brett gesehen und die Hand. Und am Anfang hat sich die Hand eben noch bewegt und ich habe gedacht, sie winkt mir irgendwie zu. Und als ich dann hingekommen bin, habe ich eben gesehen, dass eben nur das Handgelenk und die Hand rausguckt. Und dann hat sie sich dann auch schon nicht mehr bewegt, die Hand. Und dann habe ich sehr schnell ihren Kopf ausgegraben. Und dann, es kam mir zumindest so vor, dass sie so ein bisschen auch schon violett aussah und die Lippen waren ein bisschen bläulich schon und sie hat auch nicht mehr. Ich habe es mir zumindest eingebildet, dass sie nicht mehr geschnauft hat und sie war bewusstlos. Und dann habe ich das Gesicht freigegraben und habe sie sehr laut angeschrien, atme, atme, atme. Und dann hat sie dann einen tiefen Schnaufer gemacht und hat gesagt, Andi, du bist da. Ja, und dann hat sie gesagt, ich sterbe jetzt. Ja, und dann habe ich weitergegraben und sie immer angeschrien, dass sie atmen soll. Und irgendwann war sie dann wieder da. Dann habe ich sie fertig ausgegraben und verrückterweise war die Julia dann relativ gefasst, als sie wieder draußen war aus dem Schnee und ich habe dann einen schlimmen Heulkrampf gekriegt und habe mir wahnsinnig viele Vorwürfe gemacht und so absurd es war, hat die Julia mich dann getröstet ein bisschen, weil ich wirklich die Fassung verloren habe und dann sind wir doch relativ ängstlich und eingeschüchtert sind wir dann ganz runter Richtung Flussbett und dann haben wir nochmal eine halbe Stunde rausgebraucht, bis wir dann wieder an der Gondel waren und ja, so war das.
Der Schnee. Noch immer gibt es offene Fragen, besonders wie sich der Klimawandel auf das Lawinenaufkommen auswirken könnte. Das soll nun in einem neuen Forschungsprojekt am Schweizer SLF untersucht werden. Denn, so heißt es in der Projektbeschreibung, die Klimaerwärmung lässt Gletscher und Permafrost im Hochgebirge schmelzen und destabilisiert so Gesteinsmassen von enormem Ausmaß. Dazu kommt, durch wärmere Temperaturen ändert sich auch die Schneedecke und die damit verbundene Lawinenbereitschaft. Das Fahren abseits der Piste wird dennoch weiter boomen, solange es noch Tiefschnee gibt. Trotz der Gefahren.
Ich glaube, ich werde es nicht mehr machen, dass ich Menschen dazu überrede, mit mir irgendwo runterzufahren. Also ich glaube, jeder muss diese Entscheidung für sich selber treffen. Und bei dieser Rinne war das schon so, dass die Julia oben zu mir gesagt hat, Andi ist mir ein bisschen zu heikel und ja, das war schrecklich. Ganz, ganz schrecklich. Und das arbeitet immer noch in mir, das Ereignis mit meiner Frau.
Also es ist fürchterlich und ich will es nie wieder erleben in meinem Leben. Und es steht einfach nicht dafür. Keine Abfahrt ist es wert, dass man dann so von der Welt geht. War das jetzt zu dramatisch? Nee, es ist einfach dramatisch. Es ist einfach scheiße gewesen. Es war einfach scheiße und ich weiß nicht, ob ich jemals wieder... Ich weiß nicht, wie es nächsten Winter wird.
Im Grunde will ich natürlich in Zukunft auch nichts anderes machen, außer bei viel Neuschnee unverspurte Hänge runterfahren, trotz meinen Lawinenerlebnissen. Für mich ist es fast das größte Glück, das ich habe. Das macht mich sehr glücklich.
Der Andi wartet doch den ganzen Sommer immer auf den Winter.
Man ist sich ja schon bewusst über die Gefahren und jetzt einfach einen Schritt zurückzugehen und zu sagen, man geht jetzt wieder ins Skigebiet fahren, also dann würde ich es halt lieber aufhören, weil ich weiß genau, was mich glücklich macht und was ich machen will und das sind halt die Tage, wo es halt dann auch gefährlich ist. Also vielleicht ein bisschen vernünftiger sein, nicht mehr ganz so gierig.
Lawinen auf den Spuren der weißen Macht. Das war ein Feature von und mit Georg Gruber, eine Produktion von Deutschlandfunk Kultur aus dem Jahr 2018. Verantwortlich für die technische Realisierung war Hermann Leppich, Regie führte Friederike Wigger und die Redaktion hatte Joachim Baumann.